Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich darf Sie herzlich einladen zur Credo-Sendung. Mein Name ist Christine Flickinger. Bei uns ist heute Abend zu Gast Professor Dr. Manfred Balgenohl aus Osnabrück. Er spricht zum Thema Die Tugenden mit dem Herzen glauben, Teil 1. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Guten Abend.
Einen schönen guten Abend, ja.
Sie dürfen mit Ihrem Vortrag beginnen und es wird uns am Ende auch noch Zeit bleiben, Fragen zu stellen.
Ja, danke schön. Ich bedanke mich, gerne. Sehr verehrte Hörerinnen und Hörer vom Radio Horeb, mit dem Herzen glauben. Zunächst mal möchte ich einleitend sagen, dass die Glaubensfähigkeit des Menschen zu den Urfähigkeiten gehört. Ich sage dazu Urfähigkeiten. Wir können dazu auch sagen, es sind Tugenden, Urtugenden, Grundtugenden, theologische Tugenden. Zu diesen Urfähigkeiten zählen Hoffen, Lieben und Glauben. Diese drei, so wie es auch der Heilige Apostel Paulus sagt, dass diese drei Fähigkeiten die Grundfähigkeiten sind. Am höchsten, sagt er, ist die Liebe. Glauben also gehört zu den Urfähigkeiten des Menschen. Es gibt keinen Menschen, der ganz glaubenslos wäre, ebenso wie es keinen Menschen gibt, der ganz ohne Liebe wäre. Und ebenfalls gibt es keinen Menschen, der ganz ohne Hoffnung wäre. Ich sagte, es sind theologische Tugenden und wir lesen auch in dem Katechismus, es sind eingegossene Tugenden. Eingegossen. Ja, von wem denn eingegossen? Doch wohl von Gott selbst. Also, es ist Schöpfungswirklichkeit, dass diese Qualitäten in uns ruhen. Eingegossen ist der Geist Gottes in unsere Herzen. Wir haben das im Johannesevangelium, dieses Wort, mehrfach. Und der Apostel zitiert dieses Wort auch immer wieder. Wer es auch immer wieder zitiert, das ist der heilige Augustinus, der von der Herzmitte ja auch immer wieder gesprochen hat. Eingegossen ist der Geist Gottes in unsere Herzen, doch vor allem dadurch, dass diese göttlichen Tugenden in unsere Herzen eingegossen sind. Es ist schwer für diese innere Mitte des Menschen, den treffenden Ausdruck zu finden, weil hier das Personenzentrum gemeint ist, die eigentliche Steuerungsfunktion im Menschen. Wir müssen uns auch der Undefinierbarkeit des Menschen bewusst sein, das Inkognito der Person anerkennen. Daher greift Augustinus auf das biblische Bild Herz zurück. Die Herzmitte ist nach Augustinus das eigentliche Steuerungszentrum im Menschen. Und darum sagen wir auch heute Abend das Thema mit dem Herzen glauben. Wir werden das noch ein wenig vertiefen. Er hatte, Augustinus, von dem wir sprachen, immer wieder die Worte aus der Schrift zitiert, die das Herz des Menschen als die eigentliche Mitte herausstellt. Ich sage noch einmal, eingegossen ist der Geist Gottes in eure Herzen und in unsere Herzen. Beide Formulierungen haben wir. Lassen Sie mich noch zwei Aussagen des heiligen Augustinus zu Anfang zitieren, die sich beide in den Bekenntnissen befinden, dem persönlichsten, weil aus den eigenen Erfahrungen niedergeschriebenen Werk. Augustinus war ja der bedeutendste Menschenkenner unter den Kirchenlehrern. Das erste Wort lautet: Du hast es so angeordnet, o Gott, dass ich selbst zur Strafe wird, ein jeder ungeordnete Geist. Das andere Wort von Augustinus lautet: Auf dich hin, o Gott, hast du uns erschaffen, und rastlos ist unser Herz, bis es ruht in dir, o Gott. Das sind die eigentlichen Qualitäten des menschlichen Herzens, die Urfähigkeiten hoffen, lieben und glauben. In entwicklungspsychologischer Perspektive ist hier bereits die gültige Abfolge genannt, wenn ich sage, die Urfähigkeiten hoffen, lieben und glauben. Denn das Vertrauen ist das erste Grundelement der Hoffnung. Die Hoffnung hat drei Grundelemente, wenn wir dann mal auf diese drei Urqualitäten, Urfähigkeiten blicken. Die Hoffnung hat drei Grundelemente: Vertrauen, Erwarten und Verlangen. Das sind aber auch die Grundelemente des Liebens und des Glaubens. Das Vertrauen steht psychologisch an erster Stelle, denn in ungestörten familiären Beziehungen entfaltet sich nämlich allmählich das im Kind angelegte Urtrauen zu einem gültigen Personenvertrauen. Zunächst einmal zur Mutter, das ist ja doch wohl klar, auf deren Hilfe und Pflege der junge Mensch zu Beginn seines Lebens gänzlich angewiesen ist. Und zwar schon im vorgeburtlichen Zustand. Trauen und Zutrauen sind aber die ersten Hoffnungselemente im Leben. Und hier liegen zugleich die ersten Ursprünge für spätere Formen von gelungenem Hoffen können, wenn der Mensch hoffen kann. Das heißt, aus seinem Herzen heraus seine Hoffnung auf andere Menschen richten kann. Aber hier können auch schon erste Ursprünge liegen für spätere Hoffnungslosigkeiten. Das zeigt sich dann in den Erscheinungsformen von Vermessenheit und Verzweiflung, die in unserer Welt nicht abnehmen, sondern zunehmen, sind nicht rückläufig. In aller Regel sind es frühe Verluste des urtümlichen Trauens und Zutrauens, die hier signifikant werden können. Der Mensch aber ist das Wesen, welches der Hoffnung fähig ist und ihrer bedarf. Ohne Hoffnung, ich bleibe noch einen Moment dabei, bleibt das menschliche Leben sinnlos und leer. Hoffnung, und das sehen wir auch nachher beim Lieben und Glauben, ist in zweifacher Hinsicht ein Urelement im menschlichen Leben. Zunächst einmal muss der Mensch in seinem Leben Hoffnung fassen, damit er das Leben sinnvoll gestalten kann. Andererseits aber muss er jene psychische Fähigkeit besitzen und erringen, dass andere auf ihn ihre Hoffnung setzen können. Er hat also auch die Aufgabe, Hoffnungsträger für andere zu sein. Vielleicht ist es so, dass der Mensch die Hoffnung im eigenen Leben am allerbesten entfalten kann, dadurch, dass er für andere Menschen Hoffnungsträger ist. Eine ganz wichtige Aufgabe für Seelsorge und für Therapie. In entwicklungspsychologischer Sicht ist die Entfaltung des im Menschen angelegten Urtrauens, wir sprechen jetzt vom angelegten Urtrauen, wir könnten auch weiterhin das eingangs genannte Wort weiterverwenden, die eingegossene Tugend, das eingegossene Urtrauen zu einem gültigen Personenvertrauen ist ebenfalls die Voraussetzung dafür, dass der Mensch fähig wird zu lieben. Und wir müssen anmerken, dass Lieben stets Antwort, Reaktion ist. Eher der Mensch erwidert die Liebe der Mitmenschen, in entwicklungspsychologischer Sicht die Liebe der Eltern. Auch hier ist die Doppelseitigkeit dieser menschlichen Urfähigkeit zu nennen, nämlich einmal die Fähigkeit zu lieben, aber auch die Notwendigkeit, geliebt zu werden und die Liebesfähigkeit in personalsozialem Prozess zu fördern. Zu beachten ist hier vor allem, dass Selbstliebe, Nächstenliebe und Gottesliebe in menschenkundiger und in theologischer Sicht verflochten sind. Das ist nämlich eine Einheit. Ähnliches gilt für den Glauben, der in menschenkundiger Sicht erst auf der Grundlage von Hoffen und Lieben wachsen kann. Das Kind glaubt den Eltern erst auf einer fortgeschrittenen Entwicklungsstufe des Daseins, nachdem sich nämlich die Hoffnungselemente entfaltet haben und die Liebesfähigkeit entwickelt worden ist. Auch beim Glauben sind zwei Seiten zu beachten, nämlich zunächst einmal glauben zu können. Wir kommen noch darauf zurück. Dann aber auch die ebenfalls psychische Befähigung, dass dem Menschen geglaubt wird. Ein Habitus und eine Fähigkeit kann man da schlecht so sagen. Man könnte etwas, was dem Menschen anhaftet. Darum sage ich mal hier Habitus, der im lebenslangen Reifungsprozess entfaltet werden muss. Die Fähigkeit ist gemeint, dass andere Menschen ihre Glaubenspotenz auf jemanden richten können. Es handelt sich um eine psychische Realität, die wir auch mit dem Wort Glaubwürdigkeit umschreiben können. Im Lateinischen gibt es dafür das Wort Autoritas, woher das Wort Autorität abgeleitet worden ist. Aber Autorität hat ja heute zum Teil jedenfalls einen negativen Klang. Das Wort Autoritas heißt Bürgschaft, Gewähr. Also der Mensch, der auf der Suche ist nach einer Bürgschaft und Gewähr. Von der Entfaltung der genannten Urfähigkeiten des Hoffens, Liebens und Glaubens hängt es ab, ob das Leben des Menschen gelingen kann. Es ist entscheidend, dass der Mensch Hoffnungselemente in seinem Leben hat und dass andere ihre Hoffnung auf ihn setzen können. Dass er befähigt ist zu lieben und dass er geliebt wird. Dass er glauben kann und dass andere ihren Glauben auf ihn setzen können. Und ist der Mensch jedoch in diesen urtümlichen Lebensvollzügen gestört, dann handelt es sich, je nach dem Grad einer solchen Störung, um innerseelische Schwierigkeiten und um zwischenmenschliche Konflikte. Für Seelsorge und für Erziehung, aber auch für personelle Therapie besteht dann erst recht die Aufgabe, diese Irritierungen zu beseitigen. All die genannten Urpotenzen, die wir nannten, sind auf Entfaltung hin angelegt. Wird diese Entfaltung behindert oder gar blockiert, dann gerät der Mensch in die seelische Not, die er auf mannigfache Weise artikulieren kann. Ist die Entfaltung der genannten Urpotenzen nachhaltig gestört, dann gerät der Mensch in die Neurose, deren Ausdrucksformen heute sehr zahlreich geworden sind. Wenn der Mensch von Seiten der Theologie keine Hilfen zur Entfaltung der lebensnotwendigen Urpotenzen, so nenne ich sie wiederum, oder Grundtugenden, Urtugenden. Urfähigkeit haben wir genannt. Wenn der Mensch also von Seiten der Theologie keine Hilfen zur Entfaltung der lebensnotwendigen Urfähigkeiten erhält, das heißt aber auch, wenn er mit seinen ungelösten Werteproblemen allein gelassen wird, dann lehnt er das, was ihm theologischerseits angeboten wird, als nicht zutreffend, als unzureichend ab und kritisiert es deshalb sehr heftig. Das ist der Grund der heftigen Kritik heutzutage, der Ablehnung. Die Ablehnung erfolgt aber aus der Not seines Werdens heraus. Sehr häufig wird diese Ablehnung nicht direkt und klar formuliert. Und es wird ebenfalls sehr häufig deshalb nicht bewusst gefragt, weil dem Menschen diese inneren Vorgänge selbst nicht bewusst sind. Mit dem Herzenglauben, liebe Hörerinnen und Hörer, hatten wir dieses Thema genannt. Und wenn der Mensch Schwierigkeiten in dieser Hinsicht hat, mit dem Glauben können, dann sind diese Schwierigkeiten oft auch sehr tief in seiner Person verankert. Der Philosoph und Atheist Friedrich Wilhelm Nietzsche hatte einmal das Wort vom Unglauben ausgesprochen und er führt weiter aus, der Unglaube also, der kalt macht und zwingt, nach Gloria zu schmachten. Also der Unglaube, der kalt macht und zwingt, nach Gloria zu schmachten. Genau besehen hat der Nietzsche hier verborgene Merkmale des Ungläubigen genannt, des ungläubigen Menschen genannt, woran man ihn nämlich erkennen kann. Mit sicherem Zugriff hatte der große Menschenkenner, der sensibel für Ausdrucksformen war und sogar hinter Vorhänge und Fassaden zu blicken vermochte, vielleicht sogar Hauptmerkmale des Unglaubens ausgeplaudert. Um im Bilde zu bleiben, gehört umgekehrt zum gläubigen Menschen keine Kälte, sondern Herzenswärme sowie das Freisein von Prestige und Imponiergehabe. Und wir wissen ja, dass jegliches Imponiergehabe dem Glauben schadet. Wir sehen aber von jetzt, dass es zwei Seiten des Glaubens gibt, nämlich einmal den Glaubensakt, den Glauben als sittliche Tat, also die Fähigkeit zu glauben, wir können auch sagen, die Kraft zu glauben. Und andererseits den Inhalt des Glaubens, so wie er im Katechismus, in der Dogmatik und in besonderer Weise im Glaubensbekenntnis aufleuchtet. Der Glaubensinhalt bedarf aber der inneren Zustimmung des Menschen, der inneren Zustimmung des Menschen. Und wir sehen auch jetzt schon, dass es nicht selbstverständlich ist, dass der Mensch dem Glaubensinhalt zustimmt. Es gibt mannigfache Hindernisse und Hürden in dieser Hinsicht. Das Glauben können des Menschen ist nämlich an personale und an soziale Voraussetzungen gebunden, die im Blick auf die heute weit verbreitete Glaubensunsicherheit und auch Glaubensnot gesehen werden müssen. Es ist nicht selbstverständlich, dass Menschen zum Glauben an Gott gelangen. Wenn es hier Schwierigkeiten und Irritierungen gibt, stellt der menschenkundig geschulte Blick zuvor eine Erschütterung der Glaubensfähigkeit hinsichtlich des mitmenschlichen Du fest. fehlen weitgehend die menschenkundig aussagbaren, die natürlichen Grundlagen für das Glauben können. Glauben können ist nämlich in erster Linie ein mittenhaftes Ergriffensein, was wir zu Beginn versuchten einmal herauszugreifen, zu erklären. Aber auch kein hartes, willentliches Festhalten und Klammern, sondern ein sich öffnen für das Heilige und Göttliche, das auch bei jeglichem echten Glauben unter Menschen eine Realität ist. Der Glaube ist nicht einseitig ein Erkenntnisakt, auch nicht einseitig ein Willensakt. Wenn der Glaube allein zum Willensakt wird, dass er mich nur will, oder die Verstandeseinsicht allein wirksam wäre beim Glauben, dann handelt es sich ja eigentlich schon um Fehlformen des Glaubens. Mit seelischer Verkrustung, Verkümmerung und Verzerrung, dann kann die Seele nicht mehr ergriffen werden. Denn das Ergriffensein, das als innerseelische und zugleich überwältigende Wirklichkeit erlebt wird, ist ein Hauptkennzeichen echten Glaubens und geht tiefer als begriffliche Erkenntnis und übersteigt diese zugleich. Glaubensnot bzw. Glaubensverlust erweist sich bei näherem Zusehen ebenfalls als Kommunikationsnot bzw. Kommunikationsverlust. Unter solcher Voraussetzung aber gerät der Mensch bei aller Betriebsamkeit und bei mannigfachen Scheinkontakten in echte Seelennot, welche aber das unverwirklichte und nicht entfaltete Glaubensbedürfnis widerspiegelt. Gravierende Kommunikationsprobleme, werden es angedeutet, werden auch als Neurosen bezeichnet. Denn in jeder Neurose steckt Ich-Verkrampfung und Kommunikationsverlust. Neurosen sind aber so gesehen, anthropologisch, also menschenkundig gesehen, Glaubensphänomene und Merkmale nicht gelungener Glaubensvollzüge zugleich. Glauben ist wie das Hoffen und Lieben ein gesamtmenschlicher Vollzug, eine Tugend, die alle Kräfte in Dienst nimmt, eine alle Kräfte in Dienst nehmende Tätigkeit und Fähigkeit des Menschen. Christliche Väter, wir hatten am Anfang Augustinus erwähnt, der immer wieder auf die Herzmitte zu sprechen kam und insofern die eigentliche Innerlichkeit des Menschen erschlossen hatte. Christliche Väter wie zum Beispiel Augustinus haben das Kognitive, also das Erkenntnismäßige, und das Voluntative, also das willentliche Element des Glaubens, nicht ausgeklammert. Augustinus war es aber vor allem, der den Zugang zur eigentlichen Innerlichkeit des Menschen erschlossen hat. Wir hatten zu Beginn ein Wort von ihm zitiert: Auf dich hin, o Gott, hast du uns erschaffen, und rastlos ist unser Herz, bis es ruht in dir. Rastlos ist unser Herz, bis es ruht in dir. nach Thomas von Aquin, ebenfalls ein bedeutender Kirchenlehrer, wird der Willensentscheid beim Glauben auch nicht ausgeklammert. Die christlichen Väter hatten insofern recht, als der Wille zum Glauben gehört. Der Wille nämlich bewegt, er belebt, er zeigt die Richtung auf. Ähnlich wie beim Hoffen und beim Lieben der Wille nicht ausgeklammert werden kann. Aber wir hatten im 19. Jahrhundert schon einen bedeutenden Moraltheologen namens Franz Xaver Linsenmann. Und dieser bedeutende Moraltheologe hatte gesagt, dass das Lieben, auch Hoffen und Glauben, nicht primär mit dem Willen erfolgt, obwohl der Wille eine Bedeutung hat. Und er hat immer wieder klargelegt, dass der Wille solche Handlungen setzen und solche Handlungen befehlen kann, die als Erweise der Liebe gelten sollen. Nicht wie es damals in Büchern stand, dass die Liebe durch den Willen herbeigeführt werden könnte. Dieser menschenkundige Moraltheologe sagte, der Wille kann Erweise erbringen. Er kann befehlen, solche Erweise zu setzen, solche Taten zu setzen, die als Erweise der Liebe gelten können. Aber er kann nicht die Liebe selbst hervorbringen. Dazu ist der Wille gar nicht da. Auch der Verstand nicht. Verstand und Wille, liebe Hörerinnen und Hörer, haben im Leben des Menschen dienende Funktion. Wir haben ja lange gebraucht, bis man die Bedeutung von Verstand und Wille, da war ja schon in der platonischen Philosophie, da hatten wir das schon, dass die Bedeutung von Verstand und Wille herausgehoben wurde. Das ist so richtig. Und Augustinus ein paar Jahrhunderte später, hat erst die eigentliche Innerlichkeit des Menschen erschlossen, indem er zurückgreift auf das biblische Bild des Herzens, auch im Alten Testament übrigens schon, das Bild des Herzens. Und im Neuen Testament erst recht, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, aus deinem ganzen Herzen und dann auch mit allen deinen Kräften. Alle Kräfte heißt ja auch, man soll ja auch die Verstand und Wille nicht ausklammern. Das hat keiner der Kirchenväter getan. Aber der eigentliche Grund liegt im Herzen. Heute wissen wir aufgrund von menschenkundigen Einsichten vielleicht noch besser als früher, dass der Mensch aus der Mitte seines Wesens heraus glaubt, auch liebt und hofft. Aus dieser Mitte, man hat sie kardiale Mitte genannt, weil hey, Kardia heißt das Herz. Aus dieser kardialen Mitte heraus hatten die Väter im Glauben gelebt. Ihnen war das im Unterschied zum heutigen lebenden Menschen selbstverständlich. Es ist indes ein Kennzeichen unserer Zeit, dass der Glaubensinhalt allzu häufig auf den mittenhaft gestörten Menschen stößt und daher abgelehnt wird. Von daher wird es erforderlich werden, in der Zukunft die im Menschen angelegten Kräfte neu zu analysieren, also zu einer gültigen Menschenkunde zu gelangen, mit dem Ziel, dass die Glaubenszustimmung des Menschen gelingen kann. Wir müssen auch daran erinnern, dass nach christlicher Überzeugung der Mensch selbst Abbild Gottes ist, Imago Dei, Abbild Gottes ist. Gemäß diesem Glauben ist Gott eine Urwirklichkeit, tief im Menschen, selbst im Unbewussten des Menschen, eine Urwirklichkeit. Und es gehört nicht nur zur Wirklichkeit des Menschlichen, dass nicht nur Wünsche und Erwartungen, sondern auch Vorbehalte und Vorurteile, vor allem auch Ängste und Befürchtungen, das Hoffen, Lieben und Glauben und das Handeln mitbestimmen können. Aus menschenkundiger Sicht werden von dort her auch Irrglaube, Aberglaube sowie sämtliche anderen Formen des Glaubens, andere Fehlformen auch des Glaubens verständlicher. Wir haben gesagt, dass oftmals dem Verstand und dem Willen in der Analyse des Glaubensaktes der Primat, also die Nummer 1, zuerkannt worden ist. Es ist aber in neuerer Zeit deutlich geworden, wie groß der Einfluss der Strebungen und vor allem dieser genannten emotional-kardialen Mitte auf das Zustandekommen des Glaubens ist. Unmittelbar einleuchtend ist es, dem Herzen den Quellgrund und die Kraft des Liebens und ebenfalls des Vertrauens zuzusprechen. Es ist daher die Frage berechtigt, ob der Mensch nicht auch primär mit dem Herzen glaubt. Das kann man bei jeglichem Glauben sehen, der von Mensch zu Mensch stattfindet. Es ist indessen eine nicht zu leuchtende Erfahrungstatsache, wenn ein Mensch nicht oder doch nur in Fehlformen lieben kann, dann ist sein Glaube ebenfalls bedroht und durch Zerrformen gekennzeichnet. Der in die Irre geleitete Glaube ist umgekehrt nicht zu trennen von einer in die Irre geleiteten Liebe und deren Handlungen. Verstand und Wille sind keineswegs unbeteiligt, um hier Missverständnisse vorzubeugen, ist keineswegs unbeteiligt. Verstand und Wille leisten wertvolle Dienste. Der Verstand, ich sage es noch einmal, bringt Licht und der Wille bewegt und belebt. Beide dürfen aber nicht dominieren. Wer ausschließlich willensmäßig und oder verstandesmäßig glaubt, der hat hier sicherlich Defizite. Dann sind zumindest Türen und Tore geöffnet für alle Fehlformen und Zerrformen des Glaubens. Interessant ist ja, das lateinische Wort für Glauben heißt credere. Credere, das ist eine Kontraktion, eine Zusammenfügung zweier Worte, nämlich cordare, zusammengefügt credere, eigentlich das Herz, cor, auf jemanden richten, das Herz schenken. Von hier aus werden auch die Einheit von Glauben und Liebe verständlich. Der Glaube wie auch die Liebe, beide zielen auf ein unbedingtes Du. Dieser Zusammenhang wird auch religionsgeschichtlich deutlich, den ich ganz kurz sagen darf. Es hat sich nämlich nicht nur der Monotheismus, der Glaube an einen Gott, sondern ebenfalls die Monogamie, ja auch Glaube zwischen Menschen, zumindest als Ideal, entwickelt. Anthropologisch, menschenkundig, aber gehören beides zusammen, weil sowohl die Liebe als auch der Glaube auf ein unbedingtes Du zielen. Sogar Goethe hat in einem dichterischen Bekenntnis zwischen beiden Welten die ungeteilte Hingabe, das Erleben dieser Ganzheit so ausgesprochen, einer einzigen gehören, einen einzigen verehren, wie vereint ist Herz und Sinn. Die Verbindung von Herz und Sinn bedeutet aber die wechselseitige Durchdringung von Gefühl und Geist, als Kennzeichen echten Glaubens und Liebens und auch Hoffens. Fehl- und Zerrformen des Glaubens gibt es meistens dann, wenn die Erkenntnisfunktion im Menschen dominiert oder wenn diese zusammen mit dem Willen Exklusivität beansprucht. Begründet werden kann schließlich alles. Und der Wille kann, wenn er von dem gesamten Kräftefeld der Person isoliert ist, mit seiner Härte alles durchzusetzen geneigt sein, selbst gegen besseres Wissen. Wir kennen das Wort von Shakespeare, dem Dichter. Ich bin gewillt, ein Bösewicht zu sein. Der Glaube kann umgekehrt niemals bewiesen oder erzwungen werden. Alle Beweise sind bei näherem Zusehen Tautologien und so gesehen kann der von der Mitte abgelöste Wille in seiner Isolation gleichsam zum Gewolle werden. Ich sage es mal etwas scherzhaft, zum Gewolle werden, aber das gibt es eigentlich gar nicht. Diesbezügliche Erscheinungsformen, die dann auftauchen, verweisen aber auf den Reifungsprozess der betreffenden Menschen. Heute kann man mit Sicherheit sagen, dass sich der Glaube weder durch gedankliche Anstrengungen noch durch willentliche Bemühungen erzwingen und so verwirklichen lässt. In der theologischen Tradition hatte man sehr stark auf die Pflicht zu glauben gepocht. Heute wissen wir, dass es weitaus besser ist, den Menschen zum Glauben zu verhelfen, als ihn auf den Glauben zu verpflichten. Und ich sage zum Schluss noch ein Wort, was endlich die in der Tradition besonders stark herausgestellte Sündhaftigkeit gegen den Glauben anbetrifft, also Sünden gegen den Glauben, Unglauben, Wundersucht, Aberglauben etc. So wird bei menschenkundiger Blickführung doch wohl deutlich, dass diese Fragen häufig zu früh gestellt worden sind. Zuvor muss gefragt werden, warum denn der Mensch in eine solche Lebenssituation gelangen konnte, wenn er nicht glauben kann oder doch nur in Zerrformen, in Fehlformen glauben kann. Die zentrale Frage lautet daher, was hat der Mensch in seinem Lebensprozess entbehrt? Und wie kann das Entbehrte nachgeholt werden? Also der helfende, heilende Aspekt. Ich sage die zentrale Frage noch einmal. Die zentrale Frage lautet daher, was hat der Mensch in seinem Lebensprozess entbehrt? Und wie kann das Entbehrte nachgeholt werden? Ich bedanke mich, liebe Hörerinnen und Hörer, für Ihre Aufmerksamkeit und für Ihre Geduld.
Credo, der Glaube der Kirche bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol. Unser Thema heute, liebe Zuhörer, die Tugenden mit dem Herzen glauben. Unser Referent, Professor Dr. Manfred Balkenohl aus Osnabrück. Herr Professor Balkenohl, herzlichen Dank für Ihren Vortrag zu diesem Thema.
Ja, ich bedanke mich.
Herr Professor Balkenohl, Sie haben in Ihrem Vortrag davon gesprochen, dass Verstand und Wille im Glaubensprozess eine dienende Rolle einnehmen und dass eigentlich das, worauf es ankommt, das Herz des Menschen ist. Diese Mitte der Person. Was unterscheidet denn diese Mitte der Person oder was kommt denn zu Wille und Verstand, die wir vielleicht ein bisschen eindeutiger nachvollziehen können, hinzu, dass wir vom Herzen sprechen können?
Ja, wenn ich das so sage, dann bin ich biblisch orientiert.
Mhm.
Und ich hindere, nämlich der Worte Jesu, wenn er sagt, was hinzukommen muss, Treue, was hinzukommen muss, Barmherzigkeit, gegenüber der Gerechtigkeit, die ja Verstand des Messias und Willens des Messias zu vollziehen, vollzogen werden kann bei den Pharisäern. Nicht Liebe, Gerechtigkeit, Treue. Wenn eure Gerechtigkeit nicht weitaus größer ist wie die der Schriftgelehrten und Pharisäer, werdet ihr nicht in das Himmelreich eingehen. Und es ist so, dass der Umgang Jesu mit seinen Jüngern immer getragen war, immer auf Hilfe erzielte, den Glauben zu stärken, das Vertrauen zu stärken und den Glauben zu stärken, damit sie auch fähig waren, gegen eine Welt, die ganz anders geartet war, die eben nicht Vertrauen, Liebe, Barmherzigkeit und Treue in das Zentrum des Handelns gelegt haben. Und Jesus hat ja jahrelang seine Jünger geschult in dieser Hinsicht, nämlich die Menschen innerlich zu stärken, damit sie auch kraftvoll gegen politische und theologische Autoritäten auftreten konnten. Da waren sie zunächst noch nicht fähig zu, aber hinterher doch.
Ja, dann darf ich jetzt als erste Hörerin in der heutigen Sendung Frau Kleine-Rischkamp begrüßen. Guten Abend, grüß Gott.
Grüß Gott. Guten Abend, Herr Professor Bartenohl.
Grüß Gott, Frau Kleine-Rischkamp.
Ich wollte nur sagen, ich danke Ihnen, in welcher unwahrscheinlichen Einfachheit Sie uns die kardiale Mitte dargeboten haben. Und Ihre letzte Frage, daraufhin habe ich nach meiner Erfahrung eine Antwort. Wenn Menschen nach Liebe hungern, können sie nicht glauben. Das ist meine Erfahrung im Umgang mit Menschen. Ja. Und das ist natürlich sehr schwer nachzuholen. Wenn Sie also in der Kindheit schon keine Liebe erfahren haben, können Sie auch kein Vertrauen aufbauen. Und immer wieder habe ich mir Gedanken gemacht, warum dieser oder jene Mensch nicht glauben kann. Und ich glaube, da sieht man, wie nah Liebe und Glaube zusammenhängen.
Ja, sie hängen tatsächlich nicht zusammen. Es sind die gleichen seelischen Vollzüge.
Ja.
Ja.
Ich danke Ihnen ganz herzlich.
Ja, bitte sehr.
Und wir müssen uns alle Mühe geben, tüchtig zu lieben. In unserer Umgebung.
Ja, diese Urfähigkeiten, nenne ich sie ja, gehören einfach zusammen. Wir können sie ja nur zum Zwecke der Erklärung auseinanderreißen. In der Wirklichkeit selbst, im Menschen selbst, im Menschenherzen selbst, bilden diese Urfähigkeiten eine Einheit. Sie sind eingegossen. Durch wen denn? Von wem denn?
Von
Gott selbst.
Das spürt man ja auch selbst. Wenn man richtig lieben kann, kann man auch gut glauben. Ich danke Ihnen nochmal herzlich,
Herr
Professor Barton.
Ja.
Danke, Frau Kleine-Rischkamp. Alles Gute Ihnen. Auf Wiederhören. Als nächsten Hörer darf ich Herrn Ernst Alexander aus Wien begrüßen. Guten Abend. Grüß Gott.
Grüß Gott. Meine Frage ist es möglich, wenn ich ehrlich und ganz und voll glaube, dass ich mit der Welt unzufrieden bin? Es gibt so viele Leute, die Bibel auswendig kennen, die Liturgie besser kennen als der Pfarrer und trotzdem mit der Welt hadern. Ist das möglich, dass sie die echt glauben?
Eigentlich ist es so, wenn der Mensch wirklich glaubt, ist er letztlich mit der Welt als Schöpfung Gottes, kann er damit nicht unzufrieden sein. Er hat wohl einen klaren Blick, und er weiß, an welchen Stellen er helfen muss, dass es auch besser wird. Das ist richtig. Aber er darf letztlich kann er nicht mit der Welt hadern, weil die Welt ja aus Gottes Händen kommt.
Vielen Dank, das ist auch meine Meinung.
Ja.
Grüß Gott.
Danke, Herr Ernst Alexander. Eine Grüße nach Wien, von Wien nach Köln zu Frau Hamann. Grüß Gott, Frau Hamann.
Ja, grüß Gott. Ich möchte auch Herrn Professor Backnull ganz herzlich danken für seinen Vortrag, der so einfühlsam und so plausibel war. Und ich habe genau die Gedanken gehabt, wie die erste Anruferin. Ich habe erfahren, in meiner Kindheit sehr viel Liebe erfahren von allen Seiten. Und nachher auch in der Schule noch. Und dann ist Glauben gar nicht mehr so schwer. Und dann steht man auch ganz fest im Glauben. Und Liebe ist das Erste und das Wichtigste. Und wenn es dann noch mit Demut verbunden wird, dann ist es etwas Wunderbares. Ich möchte Ihnen nochmal ganz herzlich für Ihre Ausführungen bedanken, die ich voll und ganz bestätigen kann.
Ja, ich bedanke mich meinerseits für Ihren Beitrag. Und ich finde auch, ich sehe selber immer deutlicher, wie sehr diese Urqualitäten Hoffen, Lieben und Glauben zusammenhängen. Wie sehr sie eigentlich eine Einheit bilden. Wie sehr sie eigentlich diese Mitte des Menschen bilden. Zusammen mit dem Gewissen.
Hallo, Herr Professor.
Ja,
die bilden, also Liebe und Glaube, sagen Sie, bilden eine Einheit mit zusammen mit dem Gewissen. Ist das Gewissen, stützt sich das Gewissen eher auf die Liebe oder eher auf den Glauben oder kann man das gar nicht sagen?
Ich denke, das ist so. Diese innere Mitte des Menschen, die emotional-kardiale Mitte, wie man sie ja auch genannt hat, kardiale von Herr Kardia, griechisch das Herz herkommend, es ist ja schwer, überhaupt diese Instanz des Menschen zu bezeichnen, adäquat zu bezeichnen. Es ist viel einfacher, die beiden Kräfte des Geistes, die beiden Säulen des Geistes zu bezeichnen, Verstand und Wille, Verstandeseinsicht und Willensentschluss. Aber diese Mitte zu bezeichnen, ist ja schon schwierig. Die Bibel tut es sowohl, das Alte als auch das Neue Testament sprechen vom Herzen. Augustinus bedient sich dieser biblischen Terminologie. Und das ist eine, in dieser Mitte sind verankert die Urfähigkeiten, Hoffen, Lieben und Glauben und das Gewissen.
Mhm.
Und das Gewissen. Das Gewissen kann ja auch nicht ohne Verstand und ohne Wille auskommen. Das ist richtig. Aber wenn im Gewissen der Verstand und der Wille dominiert, dann kann es sogar gefährlich werden. Der Verstand kann den Menschen kalt machen. Und der Wille hart. Ich hatte das Wort von Nietzsche eben zitiert. Vom Unglauben, der kalt macht und zwingt, nach Gloria zu schmachten. Da bedient sich Nietzsche natürlich auch der Bilder. Es ist sehr schwierig, schon die adäquate Terminologie zu finden und zu entwickeln. Viel schwieriger als den Bereich des Geistes analytisch zu erfassen. Das hat übrigens Augustinus getan, wie kaum ein anderer. Nach ihm doch Thomas von Aquin, der Verstand und Wille analysiert hat. Beide haben das getan. Der Verstand geht nur in die Vergangenheit, der Wille nur in die Zukunft. Der Wille geht nicht in die Vergangenheit, das hat Augustinus schon gemerkt. Mit dem Willen können wir nichts ändern, zurücknehmen, was sich in der Vergangenheit vor einem Tag, vor einem Jahr oder vor 35, vor 40 Jahren ereignet hat, können wir mit dem Willen nichts zurücknehmen und ändern. Steht absolut fest.
Mhm.
Und die Verstandeseinsicht geht eben nicht in die Vergangenheit. Der Wille, so muss ich sagen, der Wille geht in die Zukunft. Die Verstandeseinsicht in die Vergangenheit. Nietzsche, um ihn nochmal zu nennen, hat das Wort gesprochen. Er sagte, es ist die Qual des menschlichen Willens, dass er nichts rückwärts tun kann. Philosoph hat die andere Seite ausgesprochen. Ach, dass der Mensch so häufig irrt und nie recht weiß, was kommen wird. Der Wille kann nicht in die Zukunft gehen. Ach, dass der Mensch so häufig irrt und nie recht weiß, was kommen wird. Der Verstand kann die Zukunft nicht erhellen. Der Wille kann ein Stück weit in die Zukunft gehen. So, und das war Augustinus vor Augen. Augustinus hat zum ersten Mal diese Analyse vorgenommen. Und dann hat er die Frage gestellt, wo gibt es denn eine Instanz, wo Verstand und Wille eine Einheit bilden? Und diese Einheit ist Gott. Und dann hat Augustinus ein Wort ausgesprochen, was eher dichterisch als theologisch klingt, wenn er sagte, Gott ist das ewige Heute. Und insofern war er fähig, auch sein Leben, wirkt er ja als er defizitär erlebt hat, in die Hände Gottes zu legen. Dann ist die defizitäre Vergangenheit aufgehoben und die unsichere Zukunft. Beides ist aufgehoben. Das ist die einzige Möglichkeit für den Menschen, mit seiner Vergangenheit fertig zu werden, wenn sie noch so defizitär ist, und mit der Zukunft fertig zu werden, wenn sie noch so bedrohlich ist. Vergangenheit und Zukunft in die Hände Gottes zu legen. Das heißt aber auch, Verstandeseinsicht und Willensentschluss in die Hände Gottes zu legen, weil er dann aufgehoben ist. Dann ist seine Vergangenheit aufgehoben in Gott und seine Zukunft. Das war Augustinus. Und gerade er, der Verstand und Wille so analysiert hat, er ist es, der die eigentliche Innerlichkeit des Menschen erschlossen hat und immer wieder auf die Herzensmitte aufmerksam machte.
Herr Professor, von mir noch eine letzte Frage. Sie haben vom Glauben in dieser Sendung gesprochen, der uns trägt in dem Ergriffensein, das gleichzeitig innerseelisch, aber auch überweltlich empfunden wird. Dieser Glaube, der richtet sich ja letztlich immer auf Gott. Das haben Sie auch gesagt, das braucht der Mensch einfach, diese Verankerung. Wir haben das jetzt von Augustinus.
Auch der Mitmenschen, das ist ja auch eine mitmenschliche, im Miteinander.
Genau, das wäre meine Frage. Was ist der Glaube im Miteinander? Was bedeutet das, einem Mitmenschen zu glauben?
Ja, auch das ist ja eine überweltliche Wirklichkeit. Wenn der Glaube an Gott eine überweltliche Wirklichkeit ist und der Mensch Ebenbild Gottes ist, von dem Gedanken her können wir auch sehen, dass der Glaube in jeder Hinsicht eine überweltliche, nicht nur eine weltliche, auch eine überweltliche Wirklichkeit ist, ebenfalls wie die Hoffnung und wie die Liebe.
Mhm. Hier schließt dann die Sicht des Glaubens aber durchaus das christliche Menschenbild ein, das im anderen Gott sieht als Ebenbild Gottes.
Ja, selbstverständlich, das christliche Menschenbild wird dadurch sogar erschlossen.
Würden Sie sagen, dass es Glaube auf rein natürlicher Ebene auch gibt?
Die Natur, in der Natur liegt etwas bereit. Thomas von Aquin hat gesagt, die Natur voraus. Der natürliche Glaube ist Voraussetzung für die Übernatur. Der Glaube ist eingegossen durch Gott. Natürlicherweise und übernatürlicherweise.
Mhm. Das heißt, wir können uns in unserem Menschsein einfach durch die Tatsache, dass wir Geschöpfe Gottes sind, diesem Aspekt eigentlich nie ganz entziehen. Wir können nicht ganz davon abstrahieren, dass wir von Gott geschaffen sind, auf ihn hin bestimmt sind.
Auf ihn hin erschaffen sind. Ganz ohne Zweifel. Also das ist das, was ich bei dem Heiligen Augustinus so schätze.
Mhm.
Ich war mal bei jedem Heiligen ist ja so, dass das ein großer Dennoch ist, obwohl im Leben Schwierigkeiten da waren, er dennoch diese Ausrichtung im Leben gefunden hat. Und die Konfession ist die Bekenntnisse, das ist ja nun wirklich die Lichten, die er aufwirft. Da kommt Licht in die Welt, zwischen Mensch und Mensch und zwischen Mensch und Gott und zwischen dem Menschen und der Welt. Die Beziehung des Menschen zu sich, zu Mitmenschen und zu Gott wird hier umfassend aufgelichtet.
Mhm. Herzlichen Dank, Herr Professor. Die Sendezeit ist leider schon wieder herum.
Ja, ich bedanke mich.
Erst der erste Teil einer kleinen Reihe zu diesem Thema, die Tugenden mit dem Herzen glauben. Ihnen für heute alles Gute. Ich darf Ihnen im Namen aller Zuhörer, im Namen des Radios Gottes Segen wünschen und alles Gute bis zum nächsten Mal. Liebe Zuhörer, auch Ihnen herzlichen Dank, dass Sie dabei waren, dass Sie sich eingebracht haben in diese Sendung, dadurch die Sendung bereichert haben. Sie können gerne einen Mitschnitt dieser Sendung bei unserem CD-Dienst anfordern. Unseren CD-Dienst erreichen Sie unter der Telefon- bzw. Faxnummer 0700 7525 7520. Ich wiederhole noch einmal, eine deutsche Telefonnummer 0700 7525 7520. Morgen Abend in Credo wieder um 20.30 Uhr heißt das Thema Mit Jesus auf dem Weg, das Jüngerbild des Markus-Evangelisten mit Professor Dr. Lothar Wehr aus Eichstätt. Schalten Sie also ein, Mit Jesus auf dem Weg, das Jüngerbild des Markus-Evangelisten. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen noch einen gesegneten und guten Abend. Weiter viel Freude mit unserem Programm, Ihr Peter Sonneborn.